Herzlich willkommen zu Spielmacher, Fußball von allen Seiten und Menschen von allen Seiten, produziert von 360 Media. Wir wollen wissen, was die antreibt, die Dinge verändern wollen, Dinge sichtbar machen, die richtigen Antworten haben und oder die richtigen Fragen in den wichtigen Situationen stellen. Auf dem Platz und daneben. Heute sind wir in Berlin und haben Paul Ronsheimer zu Gast.
Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Moin.
Hallo Paul.
Hi.
Schön, dass du da bist. Wir sind hier im YouTube-Büro in Berlin. Also wir haben einen netten Gastgeber gefunden und wir haben uns gefragt, Paul, wann du zuletzt mal eine Stunde nur über Fußball gesprochen hast.
Bei einem London-Besuch.
Ach, tatsächlich? Ich hätte jetzt gesagt, in den letzten 3 Jahren gar nicht.
Wo ich einen bekannten deutschen Trainer getroffen habe und mit ihm über Fußball geredet habe.
Thomas Tuchel.
Ja, mit ihm über Fußball geredet
tatsächlich. Wie war der so?
Ich, hochsympathisch, hochkompetent, über England geredet und über die Nationalmannschaft und was jetzt passieren wird. Ich werde natürlich nicht aus dem Gespräch zitieren, ja, auch wenn du mich jetzt gleich fragst. Nein, aber da haben wir tatsächlich, glaube ich, fast noch eine Stunde so über Fußball geredet.
Wo seid ihr über den Weg gelaufen? Also kannte er dich?
Nein, wir kannten uns, weil wir, also Olaf Meinking, der hilft mir in TV-Dingen.
Der Manager.
Genau, und der ist ja Thomas Manager und durch ihn haben wir uns mal kennengelernt.
Mhm. Habt ihr das auch mit Salzstreuern dann 4-4-2 oder?
Nein, es ging eher so. Also ich glaube, wenn man mittlerweile mit mir über Fußball spricht, erkennt man schnell, dass ich in den aktuellen Dingen nicht so drin bin. Ja, in den aktuellen aktuellen Fußballfragen. Also bei mir liegt es ja mittlerweile, dass ich mich intensiv damit beschäftigt habe, fast 20 Jahre zurück. Ja.
In Emden über den Fußball berichtet.
Genau.
In deiner Heimat?
In Emden, in meiner Heimat. Das war die goldene Zeit von Kickers Emden. Die hatten damals jemanden, der viel investiert hat. Schiffsmakler. Ja, es war vor dem großen Crash 2008. 2009, da sind sie dann auch insolvent gegangen oder 2010 ungefähr. Und zu der Zeit war es so, dass mein damaliger Chefredakteur, der mich ausgebildet hat, Herbert Kolbe, ganz toller Chef, bei der Emder Zeitung gesagt hat, wir brauchen jetzt einen, der sich nur um Kickers Emden kümmert und der auch nur die ganze Zeit den Spielern hinterherläuft. Also ein bisschen wie das die Kollegen bei Bild so machen. Das hat er nicht zitiert, aber es wirkte so. Und da sind wir uns, mussten jeden Tag eine Seite füllen, ne? Was ja gar nicht so leicht ist, also bei jungen Fußballern, also die so nach Emden kommen, ja, da passiert jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, gibt's auch nicht so viele Kneipen, ja, und dann
sagst du. Was es ja einfacher macht für einen Reporter?
Was es einfacher macht für einen Reporter, aber du fragst dich natürlich, also, wo soll hier was passieren, ja, so, und dann habe ich so eine Serie gemacht, das erinnere ich bis heute, und das war wahnsinnig langweilig, weil diese jungen Spieler, also das, was sie gemacht haben nach dem Training, war eben immer Playstation zocken, ja, und du konntest jetzt nicht immer in irgendeine Emder Wohnung gehen und sagen, Mensch, ja, wahnsinnig spannend, wie gut du FIFA spielst.
Mhm. Vermisst du die Banalität des Fußballs als Berichterstatter? Die positive Banalität?
Ja, es war nicht immer positiv, muss ich sagen. Also da war ziemlich viel Wut auch oft. Also wenn man irgendwas geschrieben hat, was den Vereinsoberen nicht gefallen hat oder irgendwelche Dinge rauskamen, die so die Leute nicht gut fanden, da gab es immer sofort Diskussionen beim Bäcker und alle haben gesagt, wie kannst du so böse über den Verein schreiben? Und da habe ich schon gemerkt, dass das gar nicht so leicht ist, über Fußball zu berichten, weil die Leute, die da in dem Fall die Emder Zeitung gekauft haben, also das Produkt, die wollten eigentlich gar nichts Schlechtes über ihren Verein hören. Also die wollten zwar irgendwie sagen, so, ah, der hat schlecht gespielt oder so, aber die wollen jetzt nicht hören, dass da irgendwas hinter den Kulissen und so. Und da dachte ich so, gar nicht so leicht.
Ich meine jetzt natürlich, weil die Leute ja wissen, was du machst, ich stelle dich gleich natürlich auch noch vor, für die, die dich nicht kennen sollten, ob man das vermisst, wenn man das macht, was du im Moment machst, ist es ja banal, was auf dem Fußballplatz und drumherum stattfindet. Jetzt, wenn man es mal gegenüberstellt. So, das ist, da stirbt keiner, da wird keiner bedroht. Also im besten Fall, es ist nur Fußball. Im besten Sinne. Vermisst du das?
Ja, schon. Also Fußball im besten Sinne, auf der Tribüne, mit den Reporterkollegen, Ja, und es natürlich, es war sehr friedlich und es war auch wahnsinnig spannend. Also in der Zeit ging es gegen FC St. Pauli, die spielten dritte Liga, dann Union Berlin. Also ich war in vielen deutschen Städten, Fortuna Düsseldorf damals noch, ja, also die wirklich damals dritte Liga gespielt haben. Und ohne den Fußballbereich wäre ich nie zu Axel Springer gekommen, weil ich dort Julian Wolf kennengelernt habe. Der reiste als Hamburg-Reporter für die Welt zum Spiel Kickers Emden gegen St. Pauli in Ostfriesland. Und dann habe ich mich so mit ihm drüber unterhalten, an der Bratwurstbude so ungefähr da. Also das Ostfriesland-Stadion war jetzt nicht so, wie man sich schöne Stadien so vorstellt. Und da hat er gesagt, ja, komm doch zur Axel Springer Akademie. Und so bin ich da gelandet.
Wir haben eine Sprachnachricht von Julian Wolf, der bestreitet, dass er daran beteiligt gewesen wäre, dass du da...
Der bestreitet das? Ja, okay, ja, das ist interessant.
Ja, ich spiele den Anfang zumindest vor. Ich glaube, es war sehr lang, seine Sprachnachricht, aber den ersten Teil...
Das ist aber interessant.
Ja, wenn wir alles ausgaben.
Lieber Paul, ich spreche Julian, ich schicke dir beste Grüße und freue mich, wenn ich die Story höre, dass angeblich ich dazu beigetragen hätte oder verantwortlich sei, dass du zu Axel Springer gekommen bist. Das ist natürlich absoluter Quatsch, weil dafür ist einzig und allein ein Mann verantwortlich, nämlich du selbst.
Dementi klingt anders.
Ne? Wollte ich gerade sagen. Wann hat denn das letzte Mal jemand zu dir gesagt, Paul Ronsheimer, das ist totaler Quatsch?
Das ist totaler Quatsch? Puh.
Schon ein bisschen her wahrscheinlich.
Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich irgendein Kumpel oder so.
Ja, das könnte sein. Ist denn der Fußball sowas wie das soziale Schmiermittel der Gesellschaft, wenn du drauf guckst von der Seite, über die du jetzt berichtest? Oder der Sport?
Ja. Ja, und tatsächlich funktioniert das eben nicht mehr so gut, ne, muss man sagen. Also das, was es mal war, wo Leute zusammengekommen sind und Politik spielte eigentlich gar keine Rolle mehr, ist mein Eindruck. Also klar, in den großen Bundesliga-Stadien, aber wenn man das jetzt mal runterbricht, ja, auf eine Kreisliga-Ebene, wo ich mal gespielt habe, oder Kreisleistungsklasse oder wie das hieß, da ist es so, dass diese Gemeinschaften, glaube ich, ganz schön auseinandergebrochen sind. Ich habe viel auch in Deutschland recherchiert für meine Sat.1-Doku-Reihe, ja, wie geht's Deutschland? Und da habe ich ganz viele Leute getroffen, die gesagt haben, ja, uns fehlt eigentlich diese Begegnungsmöglichkeit, die früher, weiß nicht, bei uns war das klar, ich komme aus Ostfriesland, dann fängt man an in der F-Jugend und dann ist man am Vereinsheim und dann so und alle sind irgendwie am Tisch und man, ne, spielt und kann sich aufregen über das Spiel, aber am Ende und auch mal wütend sein und am Tresen irgendwie was so blöd finden, aber am Ende, ja, hat man irgendwie die gleiche Richtung so, ja, und das hat sich schon verändert. Ich glaube, dass das Vereinsleben weniger geworden ist, ist zumindest mein Eindruck.
Hast du dich da zu Hause gefühlt? In Aurich, in Emden?
Total. Also das war erst jetzt der Verein, den bin nun gar keiner kennt, in meinem Dorf TuS Westerende. Ja, da habe ich angefangen als Torwart in der F-Jugend. Und
in meinen Recherchen steht ein hoffnungsloser Innenverteidiger oder Außenverteidiger. Ja, ich weiß es gar nicht.
Hoffnungsloser Innenverteidiger, Linksverteidiger. Es war auf jeden Fall ganz schlimm, aber als Torwart noch hoffnungsunvoller. Lustig war, Weihnachten fahre ich immer nach Aurich und oder dann die Region zu meinen Eltern. Und da habe ich meinen alten Fußballtrainer getroffen. Und dann war ein Freund von mir mit, den ich mitgebracht hatte aus Berlin. Und dann sage ich, Mensch, das ist hier Abo, heißt der, na, Abo Hein. Mein alter Fußballtrainer sagt, ja, du, hör mir um, ne? Hier Paul war hoffnungsloser Fall. Ne? Und deswegen stimmt es total. War dann am Ende auch mehr auf der Ersatzbank damals. Aber vielleicht auch, weil wir schon dann immer so, das ist ja im Vereinsfußball dann auch das Problem, um wie viel Uhr die Spiele stattfinden. Ja, also wenn die samstags zu früh stattfinden und man war freitags in der Disco als junger Mann, dann war es ja auch nicht ganz leicht.
Hm. Gut, das kann ich nicht bestätigen. Ich war natürlich nie in der Disco und immer pünktlich und gut ausgeschlafen beim Spiel. Liest du denn den Sportteil eigentlich oder den Fußballteil? Oder bist du so deep in Politik, ja, Innenpolitik, Außenpolitik?
Ich kann es dir echt nicht beantworten.
Man ist ja bei Springer ein Riesenthema.
Ja, riesig. Also ohne den Sport wären wir wahrscheinlich, also kaum was. Ja, ich meine, wie wichtig der Sport ist für Bild, ist ja, glaube ich, allen klar. Aber irgendwie hat es immer mehr nachgelassen, mein Interesse. Also es war so, ich war Fußballreporter und dann bin ich zu Axel Springer. So, und dann habe ich immer noch ein bisschen verfolgt, dritte Liga und war auch irgendwie Fußball geschaut, erste, zweite und so. Und es wurde irgendwie, je länger ich in Berlin gelebt habe und Politik und andere Dinge irgendwie, desto weniger habe ich mich tatsächlich damit beschäftigt. Heute ist es so, dass ich schon die großen Geschichten lese, die großen Interviews, Hab mich jetzt gefreut, dass Uli Hoeneß bei Bild mal wieder gesprochen hat mit dem Kollegen Henning Fein. Das habe ich gelesen, fand ich sehr interessant. Solche Dinge, der klassische Sportbericht, also da schaue ich nur aufs Ergebnis eigentlich.
Weißt du, wo Kickers M steht gerade?
Ja, so, nee, weiß ich nicht mal, das 3-4. Also sind nicht mehr so gut wie letzte Saison, da haben sie mit um Aufstieg gespielt. Jetzt sind sie, glaube ich, so im Mittelfeld.
Ja, nicht schlecht, 12.
sind sie. Ja, ja, die haben mich, ja, haben mich mal eingeladen, ich will auch unbedingt mal wieder hin. Und was ich auch faszinierend finde, aber da kannst du mir vielleicht ein bisschen was zu sagen, ist die Frage dieser Notenvergebung. Mhm. Ja?
Die hast du doch damals auch
die gemacht. Die habe ich gemacht, ja, ja. Und die armen jungen Spieler, ja, die kamen ja zu Kickers Emden und sie mussten, ja, wollten sich dort beweisen und dann hatten sie da einen sitzen, der nun überhaupt keine Ahnung von Fußball hatte und ihnen Noten im Kicker gegeben hat, was natürlich, es war nämlich so, dass jeder Regionalverein hat dann derjenige, der den Club betreut hat, durfte dann oder musste dann die Noten für einen Kicker geben. Also hat man, glaube ich, auch noch Geld verdient, irgendwie, oder Zeilengeld zumindest, hast einen kleinen Bericht geschrieben. Und also, ob ich da jetzt immer richtig lag bei meinen Noten, weiß nicht. Aber es ist halt, ich meine, wie macht ihr das, wenn ihr da sitzt und man muss wirklich dann irgendwie.
Wir vergeben keine Noten. Also
ja, aber jetzt, meine, jetzt
bei uns im Podcast ja sowieso nicht. Deine weil Zunft. Das ist ja viel zu unwissenschaftlich. Das ist ja einfach auch eine Emotion. Ne?
Könnte man natürlich heute eigentlich mit KI lösen. Ne?
Das genau. Also das gibt's natürlich auch. Ne? Das anhand der Daten, die erhoben werden. Es werden ja hunderte von Daten pro Spieler,
ja,
in einem Spiel erhoben. Also das geht. Das gibt's auch schon. Pass auf, ich stelle dich ganz kurz vor, für, ja, die jetzt vielleicht nicht genau wissen, was du machst, wo du herkommst, wo du geboren bist. Also Name ist klar, Paul Ronsheimer. 1985 geboren in Aurich, Beruf Journalist, Kriegskrisenreporter, stellvertretender Chefredakteur bei der Bild, bekannt für Reportagen aus der Ukraine, Israel, Afghanistan, Nahost. Deine Fernsehformate hast du schon genannt, ist ja jetzt nächste Staffel, Podcast machst du auch. Ronsheimer ist einer der sichtbarsten deutschen Reporter für internationale Krisen, ist ein Zitat. Und der Stern hat geschrieben, du bist ein Powerreisender. Das hört sich so dynamisch und fast schon friedlich zugleich an. Ist das eine Vokabel, mit der du was anfangen kannst?
Ja, ich kann es jetzt gar nicht so richtig, könnte es jetzt gar nicht so richtig definieren, was das ist, aber wahrscheinlich an verschiedenen Orten sehr schnell hin und her zu reisen. Das stimmt. Und manchmal ist es auch nicht so leicht, die Welten zu vereinen, ne? Also wie wenn wir jetzt über Sport reden oder über Krise, aber bei mir war es dann auch so, dass ich dann, weiß ich nicht, aus der Ukraine kam oder dann jetzt, wenn ich das letzte Jahr nehme, nach Alaska geflogen bin, um über den Gipfel zu berichten, dann ins Weiße Haus und dann habe ich mich wieder um, weil solche Doku-Reihen, ne, wie jetzt bei Sat.1, die dauern ja über Monate, ja, und das habe ich dann in meinen freien Tagen gemacht, weil, also so am Wochenende oder so, wenn es gerade ging.
Also an den freien Tagen arbeitest du sozusagen?
Ja, ich weiß auch nicht, was da in mich gefahren ist. Kleiner
Widerspruch irgendwie, aber okay.
Ja, ich meine im Sinne von, wenn ich nicht für Springer in dem Moment unterwegs bin, ja, das meine ich mit freien Tagen. Ja, irgendwie dachte ich auch manchmal, habe ich da so ein bisschen, sind das jetzt zu viele Dinge, aber mich interessieren irgendwie viele verschiedene Sachen, ja. Also es ist eben nicht nur Krieg und Krise, was mich immer noch interessiert und gerade die Ukraine einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema für mich ist. Aber auf der anderen Seite hat mich jetzt so diese Zeit einzutauchen in Deutschland wieder total an meine Lokalreporterzeit erinnert, weil bevor ich Sport gemacht habe, war ich halt so der Klassische, der durch Ostfriesland gefahren ist und irgendwie, ja, so über den Gemeinderat, Stadtrat und so weiter berichtet hat.
Hast du den ja auch extra älter gemacht, damit du ein bisschen seriöser wirkst?
Nee, das fanden die auch komisch. Also doch, ich hatte so einen komischen Mantel von meinem Vater, den habe ich so geklaut und bin dann damit in Stadtrat und habe so, aber ich glaube, die Leute haben gemerkt, dass das sehr verkleidet aussah, ne? Und irgendwie nicht zu mir passte. Und ich weiß auch noch, die Kollegen fanden das ein bisschen seltsam, dass ich jetzt mit meinen damals dann 15 Jahren irgendwie aus dem Stadtrat in Aurich berichtet habe.
Woher kommt deine Neugier?
Woher kommt meine Neugier? Ja, ich glaube, das muss man ein bisschen angeboren haben. Also das, ich meine, woher kommt das, dass man gerne Fragen stellt? Das entwickelt sich, denke ich, in der Kindheit. Ich habe mich ganz früh für tatsächlich dann Sportergebnisse interessiert. Tabellen, ganz klassisch, ja. Die Lokalzeitung früh morgens raus, schnell holen. Ja, wo steht jetzt hier SPVG Aurich oder Kickers Emden oder TuS Westerende? Und der Spielbericht, das fand ich auch mal faszinierend. Wie kam das in die Zeitung? Ja, also diese manchmal nur 10 Zeilen. Und wer macht eigentlich die Tabellen und wie geht das? Und durch diese Neugier bin ich dann das erste Mal in eine Redaktion gekommen als Schülerpraktikant.
Ich habe fürs Westfalenblatt gearbeitet. Ah. Und dann für die Landesliga immer per Telefon alle Vereinsheime abtelefoniert.
Und die Ergebnisse rein.
Die Ergebnisse, Torschützen und dann war das am nächsten Tag in der Zeitung. War natürlich.
Fragt man sich natürlich, wo war da die zweite Quelle, ne?
Ja, das stimmt allerdings. Gut, die gab's nicht, aber ich glaube, die war auch damals nicht so wichtig da auf.
Das stimmt, bei mir auch nicht.
Wenn jetzt Sennestadt gegen Brackwede gespielt hat, also meine Heimat, dann und das 3-2 ausging und vielleicht ein Torschütze falsch war, dann.
Und ist das, weil du für ein Vereinsleben gefragt hast, ist das noch genauso ausgeprägt wie früher, wo du herkommst?
Also. Wir haben ja immer noch die Sportwerbewoche. Das ist ja sozusagen das Highlight des Jahres. Ach, mit Würstchenbude, geil, ja. Und Bierbude.
Und
ja.
Glücksrad und so.
Ja, ne? Das auch. Genauso ein kleines Gewinnrad. Also da ist immer noch viel los. Also ich komme aus Oerlinghausen bei Bielefeld.
Ich glaube, Oerlinghausen war ich mal auf Klassenfahrt.
Gut.
Ja.
Im Landschulheim da oben. Ja, Kumstonne, sehr idyllisch. Ja. Kann ich nur empfehlen.
Aber dritte Klasse oder so.
Also. Ja, gut. Ja. Nein, ich glaube schon, also ich finde diesen emotionalen Zusammenhalt, den wir eben schon hatten beim Sport, den finde ich ja unfassbar. Aber weil du gesagt hast, du hast immer die Zeitung geholt, aber du hast deinen Papa doch auch ermahnt, warum er die Bild-Zeitung liest.
Ja.
Das habe ich auch gelesen, was ich ja jetzt wieder eigentlich urkomisch finde, dass du jetzt prägender Mann des Blattes bist, wo du früher gesagt hast, tu es nicht, es ist die, was auch immer, der Teufel oder was auch immer.
Ja, genau, das war immer im Urlaub, also wir sind meistens auf einen Campingplatz in Frankreich gefahren, am Atlantik, Biarritz in der Nähe. Und dann manchmal irgendwie in die Stadt und mein Papa hat dann im Urlaub ab und zu so die Zeitung raus da geholt, auch wegen Sport, er hat sich schon immer sehr für Sport interessiert, für Fußball auch. Und dann habe ich gesagt, wie kannst du diese schlimme Zeitung kaufen? Ja, und so war das auch noch länger, also es war auch so in der Schulzeit, dass ich viel Günter Wallraff gelesen habe und dann so Referate über Günter Wallraff gehalten habe. Da ziehen mich meine Klassenkameraden heute noch mit auf, wenn wir irgendwie so Abi-Treffen oder sowas haben. Sag ich mal, du hast doch immer über Günter Wallraff geredet. Was machst du denn jetzt so? Ja, passiert, ne?
Wie ist deine Meinung heute dazu, wenn jemand die Bild-Zeitung liest? Wenn es überhaupt noch jemand liest.
Das lesen noch wahnsinnig viele Menschen.
Nein, ich meine jetzt händisch.
Das hat sich, finde ich, sehr verändert. Also ich würde sagen, die Leute, die heute, früher haben sie es vielleicht nicht so zugegeben. Ich meine, wenn du dich an die Zeiten erinnerst, wo die Bild irgendwie eine Auflage von 5 Millionen hatte, ja. Aber wenn ich das so erlebe, Bild.de, ja, ist, glaube ich, die Einstiegshürde sehr viel geringer als jetzt vor 30 Jahren, wo du zum Kiosk gehst und so, du kaufst, jetzt ist ja auch so ein Statement, ne, du kaufst eine Bild-Zeitung. Kann man vielleicht damit vergleichen, dass man dann ein Abo abschließt. Da merke ich, dass sich so die Akzeptanz für Bild, zumindest mein Eindruck, eigentlich eher erhöht hat im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren.
Mhm. Weil du eben gesagt hast, mit Neugier, das ist irgendwie angeboren oder Fragen zu stellen. Ich finde ja, die besten Fragen sind am schwersten zu formulieren. Wann hast du das gelernt? Ich habe jetzt einen Podcast gehört.
Am schwersten zu formulieren? Nee,
diese Einfachheit.
Ja, da darf man sich, glaube ich, nicht zu lange vorbereiten. Also das ist jetzt, heute Morgen bin ich zum Beispiel aufgestanden.
Ich schaue auf meine Blätter und denke so,
Nein, du musst, also ich glaube, es gibt Unterschiede, finde ich, beim Interview, ja. Also wenn ich jetzt einen Politiker interviewe oder jemand, wenn ich jetzt ein biografisches Interview machen würde, wie du jetzt zum Beispiel gerade, dann musst du dich natürlich vorbereiten, ja. So, aber bei meinen Interviews ist meistens so, dass ich über Themen spreche, Ukraine, Israel oder auch deutsche Innenpolitik, wo ich ohnehin irgendwie ein bisschen drin bin, so, ja. Jetzt nehme ich ein Beispiel, heute State of the Union, ne, die Rede von Donald Trump. Und irgendwann hat mich mein Producer geweckt, so gegen 4 oder so, glaube ich war es, oder 4.30 Uhr. Dann habe ich noch so ein bisschen zugehört, was Donald Trump so gesagt hat, so ein bisschen durchgescrollt. Und dann habe ich den Laptop aufgeklappt und dann habe ich mit Julius van der Laar, der ja Experte ist in US-Fragen, geredet. Und dann habe ich erstmal mit ihm über Iran und was ist denn damit und so und wie hast du das empfunden? Und ich glaube, die Leute haben überhaupt keinen Bock, wenn das so perfekt formuliert ist, ja. Also, weil Podcast ist eben auch anders als TV, wo du denkst, da musste ich mich dann umgewöhnen, ich musste jetzt irgendwie 20 Minuten bei Sat.1 nach der Doku und Talk, den wir jetzt auch jeden Dienstag, kurze Werbeeinblendung 2015 und dann also Doku
dieser
und dann
Podcast
Talk.
Dieser Podcast wird
so, ne?
Und gesponsert von Sat.1.
Sehr gut. Ja. So, und da sich dann wieder auf die Zeit zu besinnen, ne, und zu sagen, du hast nur 20 Minuten und jemand sagt dir, geh weiter und nur 5 Minuten und so, ist ja ein ganz anderes Interview. So, und beim Podcast, glaube ich, ist das Wichtigste, dass die Leute das Gefühl haben, der liest da jetzt nicht genau das ab, was er schon immer machen wollte, sondern der lässt sich irgendwie auf ein Gespräch ein. So, das ist, glaube ich, finde ich, der Zauber, auch beim Zuhören von Podcasts.
Total. Was ich aber meine ist, also jetzt, wenn wir jetzt bei deinem Podcast bleiben von heute Nacht, also exemplarisch.
War ein bisschen chaotisch und durcheinander möglicherweise, ne?
Nee,
kannst du ehrlich sagen?
Nein, also ihr seid mit den, also ihr habt ja beide nachts gearbeitet und was, also faktisch seid ihr mit ein paar Zahlen durcheinander gekommen.
Das
also,
kann gut sein, ja.
Ja, ja. Also eine Zahl war, der militärische Etat der USA hätte sich verdoppelt und würde jetzt 800 Millionen betragen.
Oh, ja, das ist viel zu wenig. Das sind Milliarden. Das sind
800 Milliarden. Genau. Also das ist aber eine Kleinigkeit.
Bist aber auch ein Besserwisser,
ja,
ne?
Ja, total. Ich habe auch direkt geschrieben, so geht's nicht.
So geht's nicht. Ahnung. Hast du bist der anonym darunter drumtroll. Ne?
Genau. Nein, ich meine aber diese einfachen Fragen, ich glaube, die zweite oder dritte Frage, was ist überhaupt die Rede an die Nation, warum ist das so wichtig? So, das ist natürlich erstmal so.
Für die Deutschen, meinst du?
Ja, überhaupt. Also, dass der Van der Leyen, der sich ja sehr gut auskennt, überhaupt sagen kann, also eine ganz offene, ohne zu werden, wir wissen ja, also meistens ist ja so, dass der Host sagt, wir wissen ja, die Rede der Nation ist total wichtig, weil da hören alle zu, so, ne? So, und dann sagt er, ja. So, das ist eben die Kunst, finde ich, mit einer kurzen, pointierten Frage, den Menschen so viel Raum zu geben,
ja,
dass sie vernünftig antworten
können. Das stimmt. Zuhören ist da. Ist gar nicht so sehr Fragen, sondern eher zuhören. Ehrlich zuhören. Ich glaube, die größte Gefahr für uns Journalisten ist immer noch und auch, dass wir irgendwie zu arrogant und abgehoben werden und einfach nur noch so egomäßig irgendwelche Dinge abfragen und auch so von uns selbst so begeistert sind. Das ist, glaube ich, eine große Gefahr.
Vor allem verlieren manche, glaube ich, das aus den Augen, für wen wir es machen. Ne? Also wir machen es ja dann eigentlich auch ganz viel für die Konferenz danach, wenn dann, keine Ahnung, am Montag, am Dienstag ist dann große Konferenz und dann möchte man natürlich, also Paul, das war ja, dein Podcast war ja super und so, da sitzen da 10 oder 20 Leute, die dich total loben.
Ich gehe eigentlich Ahnung, gar nicht mehr in Konferenzen.
Ist ja egal, aber die paar 100.000 oder 100.000 oder 10, die es gehört haben, sagen, so toll war das gar nicht.
Ja.
Also, und da geht man mit einem völlig falschen Eindruck, vielleicht auch mit dem richtigen.
Und gleichzeitig lässt man sich dann auch wieder zu sehr leiten von den, weiß ich nicht, 100 oder 50 Negativkommentaren, ja?
Ja, ja.
Also manche, wenn du so Podcast-Gäste hast oder du selbst bist nicht gut gerade, was vorkommt, finde ich, so, oder hast nicht die beste Form oder fragst einen zu hart und dann hat plötzlich 600 Kommentare, ja? Also ich hatte das jetzt beim grünen Chef, den wir interviewt haben, wo sich alle über die schlimmen Interviewfragen beklagt haben. Und dann, so, da musst du aufpassen, so eine Mitte zu finden, dass du da auch jetzt nicht denkst, das ist jetzt die Realität, weil wenn dir irgendwie, weiß ich nicht, 200.000 Leute zuhören jeden Tag oder mehr, mal weniger, dann sind ja auch 500 Kommentare nicht viel.
Das ist dann aber schon ein Shitstorm. Ja?
Wo du sagst,
wie groß ist denn der Storm?
Ja. Ja,
das sind 500. Ja, habt ihr das mal runtergerechnet in Prozent? Ja, das sind irgendwie ein halbes Promille. Dann, ja gut, hat sich das erledigt. Aber gut, das ist ja wieder was anderes. Aber ganz kurz, weil du gerade gesagt hast, du hast kaum geschlafen. Also der Podcast heute, dein erster Satz, weil es ist 5.09 Uhr, du bist um 4 Uhr geweckt worden von deinem Producer. Wann sendet Paul Ronsheimer nicht? Also ist das 24/7 oder?
Also ich habe dann, wenn ich jetzt den Produktionstag durchgehe, bin ich dann aufgestanden. Dann war ich sehr nervös, weil unsere Quoten kamen und kennst du natürlich so.
Bist du noch nervös bei Quoten tatsächlich?
Oh, ich habe ja neu im TV-Geschäft sozusagen. Ich mache das ja sonst immer nur in irgendwelchen Talkshows und so. Aber jetzt mit einer Sendung und beim letzten Mal waren die Quoten so, also vor anderthalb Jahren haben wir diese Staffel gestartet, ne? Wie geht's Deutschland? Da waren die so eher so mittel bis so, ne? Und deswegen war ich, ja, ich war total nervös und dachte so, um Gottes Willen, hat das dich irgendjemand interessiert für? Ja, und dann ist auch interessant, wieso die Welten so unterschiedlich sind, weil ich gestern Nacht bei X und hab so geschaut, diskutiert da irgendjemand drüber, ja, was man so von Maischberger und Lanz kennt, wenn da Politiker sind. Und irgendwie drei Leute haben drüber diskutiert und kein Mensch hat sich dafür interessiert. Und dann dachte ich schon so, ja, okay, das Katastrophe, ja, und so, das kann nicht sein. Und dann für uns jetzt unsere Verhältnisse super Quote erreicht, über 8% bei 14 bis 49 und hab mich mega gefreut und dann wieder gemerkt, wie unterschiedlich diese Blasen sind, ja, wo ich mich so bewege bei X, wo ich nachgucke, was sagt Politiker XY zu denjenigen, die TV einschalten um 20.15 Uhr.
Aber ihr habt natürlich auch einen guten Hebel und eine gute Verknüpfung dann mit eurem Medium.
Ja, mit das, Bild, das war toll.
Also, wollte ich gerade sagen, das ist dann auch ein gutes super. Hin und Her. Bevor wir nochmal auf deine journalistische Zeit als Fußballreporter zurückblicken, die Leute wissen ja, was du machst und wenn du jetzt deinen Tag beschreibst und es bricht irgendeine Krise aus, wie jetzt Venezuela zum Beispiel, da weiß ich ja, dass du dahin wolltest und dann ging es nicht.
Genau.
Also wie geht das dann? Also rein faktisch, dass du, also du stehst morgens auf, siehst, okay,
also ich war,
wenn und dann gehst du zum Flughafen.
Naja, in Venezuela war es so, ich war im Skiurlaub mit meinem Freund, aber es war der letzte Tag zum Glück. Und bin morgens aufgewacht und es gab die Eilmeldung der New York Times. Ja, ich glaube, es war so 5 Uhr morgens, 6 Uhr morgens, ja. Maduro, aber keiner wusste so richtig. Maduro war da noch nicht klar, sondern es war klar, dass es einen Angriff gab auf Venezuela. Da war für mich schon klar, okay, ich muss da hinreisen. Dann texte ich mit dem Producer, also mit Daniel van Moll, mit meinem lieben Kollegen, mit meinem Kameramann Yorgos Mutafis, mit einer Assistenz bei uns, die versucht dann Flüge zu finden, was ja manchmal in so Krisenlagen gar nicht so leicht ist. Ja, also wo fliegt man hin, von wo geht man rein, braucht man noch irgendwie jemand, der einem hilft und so. So, und dann bin ich morgens irgendwann dann von diesem Hotel zum Flughafen nach München und bin dann nach Bogota geflogen und habe dann aber in der Lounge noch einen Podcast aufgenommen mit Peter Neumann. Der hat das schon zu dem Zeitpunkt sehr gut eingeordnet. Und ich finde, das macht total Spaß, ja. Also so, jetzt nicht die Krise oder Krieg, aber so das alles zu nutzen, ne? Also,
aber es ist dann ein System, was anfängt
sozusagen. Ja, aber es ist jetzt nicht immer so ein System, wo man denkt, okay, so genau macht man das, weil es ist halt sehr unterschiedlich, ja. Also wenn jetzt, weiß ich nicht, Ukraine ist anders als Südafrika oder Israel, ja, also als jetzt der Iran dann oder es den Iran-Krieg gab, der ja auch wieder passieren konnte. Beim letzten Mal mussten wir dann über Ägypten einreisen und dann ist halt die Frage, wie kommst du in der Nacht noch über den Sinai irgendwie und dann, was sagen die dann in Israel, wenn du dann an der Grenze stehst und es gerade so, also das sind so die logistischen Herausforderungen und dann stellst du dir natürlich immer die Frage, wie kannst du irgendwie journalistisch noch einen Unterschied machen? Wen kannst du interviewen? Ja, wo hast du eine Position, die gut ist? Also für TV, weil wir machen da Welt-TV und aber ich fand immer so, ich wollte nie so der TV-Reporter sein, der dann nur die Agenturmeldung vorliest, ne? Also so fand ich, wenn ich jetzt vor 25 Jahren oder so denke und es war irgendwie eine Krise, ja, und dann dachte ich so, Moment mal, Reporter XY, du warst jetzt 10 Stunden dort auf dem Hoteldach und hast dich da nicht wegbewegt, dann weißt du ja eigentlich auch nicht, was im Land passiert. So, das ist ja, finde ich, total schwer, irgendwie da so das Medium zu finden, weil dann eben, wenn es eine Breaking-Lage ist, die TV-Sender ja alle wollen, dass du irgendwie die ganze Zeit live sendest, ne?
Gut, du bist ja dann auch da, da sind ja nicht so viele, das ist natürlich auch schon mal, nicht will ich sagen standalone, aber du
da gibt's spürst schon viele mittlerweile, ja, aber ja.
Ich finde, und dann noch dahin zu gehen, zu sagen, okay, ich muss jetzt nochmal auch eine outstanding News haben, ist ja, ja. Dann nochmal oben drauf, aber kommen wir wieder zurück zum Fußball, wenn du jetzt einen Podcast hättest und einen Fußballer einladen dürftest, wer wäre das und was wäre deine erste Frage?
Rudi Völler, weil ich riesiger Rudi Völler Fan bin.
Dann wirst du ja sicherlich unsere beiden Rudi Völler Podcasts gehört haben.
Hat er nicht, aber ist nicht schlimm. Hör ich jetzt nochmal nach. Ich glaube, ich würde einen Mix aus ich würde eine sportpolitische Frage an ihn stellen. Wie er die Entwicklung von Waldemar Hartmann seit dem Weizenbier-Unfall betrachtet, weil der ist jetzt ja auch politischer Kommentator. Wann gehst du da denn in die Politik, also so als politischer Kommentator?
Nee. Also ich interessiere mich sehr für Politik, aber ich bin auch, wenn du gerade erzählst, wie du dran denkst oder hinbekommen musst, wie du über den Sinai kommst, und ich mich frage, wechselt er jetzt noch einen dritten Stürmer ein beim Spiel Dortmund gegen Bayern?
Naja.
Das ist alles, ich bin auf meiner Seite, ich fühle mich sehr wohl, bin sehr interessiert, aber ich finde das, was du machst, auch herausragend. Paul, du bist offen schwul, hat dich das in deiner Reporterkarriere, Fußballkarriere, also es gibt ja keine schwulen Fußballer, da müssen wir gleich auch nochmal zukommen.
Ja, ich hatte totale Panik, ich erinnere das noch. Also erstmal.
Aber hat sie behindert in deiner Arbeit?
Also nee, weil ich das nie zugegeben habe zu dem Zeitpunkt. Also es war eine Zeit in Ostfriesland, es war einfach auch eine andere Zeit auf dem Land, wo man da nicht so zugestanden hat, ne, wo es auch keine Apps, kein irgendwie so, wo man Leute kennenlernen kann, sondern es war irgendwie entweder public oder gar nicht. Und in diesem Umfeld, was ja nun schon sehr testosteronmäßig unterwegs ist, hatte ich immer Sorge, wenn das irgendjemand rausbekommt, dass das irgendwie die nicht mehr mit mir reden oder das irgendwie komisch ist, weil das sind ja alles so, weil es waren ja Leute auch in meinem Alter, ne? So, also das waren vor allem zu dem Zeitpunkt Spieler, die zu Kickers Emden gewechselt sind, so mit ja 20, 21, 22, also mein Alter mehr oder weniger, manche ein bisschen älter. Und da hatte ich immer Sorge, oh Gott, hoffentlich kriegt das keiner mit. Ja.
Wie alt warst du, als du dich geoutet hast?
21, als ich nach Berlin gekommen bin. Also ja, in der Ostfriesland-Zeit nie. Hab ich nie drüber geredet. Und ja, Outing, also dann nach und nach, ne? Es war jetzt nicht so, ist ja auch so ein Prozess, ne? Ist ja auch die Frage, wann redest du über deine Sexualität? Ja, warum, wenn ich jetzt, weiß nicht, bei Bild angefangen habe, ist ja nicht das erste, dass du im Chef gehst und sagst, oh, übrigens, ich bin schwul, ja, was hat dich nicht zu interessieren? Und das war dann erst so 3, 4, 5 Jahre später, so, dass das dann die Leute einfach mitbekommen haben, dass ich einen Freund hatte oder so, ne? Also auf einer natürlichen Weise. Nur dieses Thema, was du ansprichst, was die Fußballer angeht, finde ich verrückt, wenn man überlegt, dass die Geschichte von Thomas Hitzlsperger, den ich auch gut kenne, jetzt mittlerweile über 10 Jahre zurückliegt. Ne? Also, dass sich ein ehemaliger Fußballer geoutet hat. Und dass bis heute es, ja, korrigier mich, niemanden gibt, der das. Es gab mal, glaube ich, Gerüchte, Spekulationen, dass es so eine Dokumentation. Also
in Deutschland sowieso nicht. Ja. Es gibt 2, 3 in England, 2, 3 Profis, jetzt aber auch nicht in der Premier League, sondern so darunter, die sich geoutet haben, aber jetzt.
Aber woran liegt das, wenn wir am Anfang über so die Sportkultur gesprochen haben oder wie sich so Vereine verändert haben? Also glaubst du, dass das immer noch so ein Problem wäre?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich, das ist jetzt meine bescheidene Meinung, dass es tatsächlich jemand machen muss, der aktiv ist und die anderen dann sehen, es passiert das oder es passiert eben gar nichts. Es ist einfach so, wie es ist.
Was ja interessant ist, wenn man sich Heated Rivalry jetzt anguckt, ja, ne? Ja, ja. Das ist ja fast ein Kultding, ne? Ja. Irgendwie geworden. So.
Müssen wir kurz einordnen, also eine Gay-Liebe von Eishockeyspielern, eine mehr oder weniger kleine Produktion, die jetzt in allen Ländern, also in Russland, in wo Homosexualität ja wirklich noch, also die geht weltweit durch die Decke.
Ja. Und vor allem habe ich gelesen, viele Frauen, die das gucken. Ja, also vielleicht
70% Frauen.
70%, vielleicht könnte der deutsche Fußball dadurch nochmal irgendwie weibliche.
Aber nervt dich das?
Dass das nicht,
also, das ist ja immer, kommt ja immer wieder.
Nervt mich das, was meinst du jetzt?
Genau? Ja, also es ist natürlich jetzt ganz blöd, aber statistisch geht's ja nicht, dass kein Fußballer schwul ist. So, das macht aber keiner.
Ich sag dir,
und alle sagen, ja, nee, vielleicht ist noch nicht der richtige Zeitpunkt und mal gucken und so. Und das ist ja irgendwie.
Aber das Problem ist ja, ich habe da jedes Verständnis für, dass das Leute nicht machen müssen. Ich sagen, weil wenn ich überlege, also an meine, jetzt nicht, dass das in irgendeiner Form vergleichbar ist, aber insofern doch, dass es zu der Zeit jetzt in Ostfriesland, ich kannte niemanden, ja, bei mir in der Schule gab es niemanden, es gab niemanden um mich herum, also so, wenn du niemanden hast, und deswegen hast du ja vollkommen recht, es braucht jemanden, der vorangeht, aber diesen Weg zu gehen und auch wahrscheinlich diese Sorge, damit irgendwie gebrandet zu sein und so weiter. Ich meine, du wirst es besser wissen. Ich meine, es gibt unzählige Spielerberater da draußen. Da gibt's ja auch einige, die das Ganze ja wissen, wer jetzt von wem irgendwie schwul ist. Ich habe jetzt noch nicht gehört, dass irgendein Berater seinem Spieler geraten hat, ja, mach das ruhig, oder?
Nee.
Also und das ist ja die Frage, hat das kommerzielle Gründe? Aber ich meine, mein Gott, auf der anderen Seite, die spielen ja Fußball, ja. Ich meine, das ist ja keiner, deswegen verdienen sie so viel Geld und sind so erfolgreich. Und da ist ja niemand, der sagt, okay, ich habe jetzt diesen gesellschaftlichen Auftrag, dass ich das sein muss. Und da kann man auch niemanden hindrängen. Aber wenn es, glaube ich, so weitergeht wie jetzt, ich sehe nicht, dass das irgendwie passiert so richtig. Ne? Ich finde, also das ist doch verrückt, wenn wir jetzt an Hitzlsperger 2014 denken. Und jetzt ist 2026. Ich meine, es sind 12 Jahre dazwischen. Normalerweise würdest du doch sagen, das hätte irgendwie einen Weg ebnen müssen.
Gut, dann heißt es ja wieder, okay, nach der Karriere ist es ja auch einfacher und
total. Ich meine, dann der nächste Schritt. Du würdest ja denken, okay, das ist jetzt einer, ein Bekannter, der da steht, so, und jetzt müsste doch irgendwie dann innerhalb von 10 Jahren oder mehr als 10 Jahre es jemand geben, der das als aktiver Fußballer macht.
Mhm. Ich würde gerne mal über deine Jubelqualitäten sprechen. Die Fußballer haben ja alle einen speziellen Jubel. Der eine verbeugt sich, der andere macht einen Torero-Jubel. Ottmar Hitzfeld hat einen ganz speziellen Jubel. Wir haben uns zusammen in der Recherche nochmal deinen Bambi-Jubel angeguckt. Das hatte schon was von, ich habe die WM gewonnen.
Ja, ich ist mir auch im Nachhinein, ich habe das Bild auch zu Hause und mein Freund steht das immer wieder so normal. Ich stehe das immer wieder um, weil ich das so kaum mehr angucken kann, weil ich so denke, um Gottes Willen. Es war auch so ein bisschen so. Also war nicht WM natürlich, aber so, es war so völlig überraschend für uns. Ja, ich meine, wir sind angetreten gegen Tokyo Hotel, gegen wer war da noch? Mod of X, Checker Tobi, sind ja alles irgendwie mega Prominente, ja, so, die einfach eine viel größere Fanbase haben als jetzt ein politischer Nachrichtenpodcast. So, und dann saßen wir da in der Runde und es gab ganz viel Weißwein und noch ein Freund saß da und wir haben gewartet und so. Und ich dachte auch ehrlicherweise so, naja, also wenn jetzt schon Bill und Tom kommen, ja, dann werden die auch schon den Preis, man weiß ja so ein bisschen, wie solche Dinge normalerweise, also.
Der kommt, kriegt den Preis.
Ja, hätte ich so gedacht, ja. Also ja, als ich gehört habe, okay, bist nominiert und die kommen dahin.
Sind ja heute auch bei den YouTube Awards für Podcasts, wir sind ja auch da.
Ja.
Also das könnte ja ein Hinweis sein.
Wer weiß, ja. Aber es war dann so irgendwie, genau, und dann war es sehr spät und dann, ja, und irgendwie hat es mich total berührt, weil wir waren auch unsere Gruppe, wir sind ja ganz wenige, Daniel van Moll, der Producer, Philipp Jatov, mein Co-Host, der auch ganz viel dort macht, wir waren da zu dritt und so eine kleine Gruppe und mit so Themen, wo du ja denkst, okay, aber das hat mich einfach mega gefreut, ja, und alle hinten kamen auch zu mir und meinten so, ja, toll, dass du dich so gefreut hast. Ich so, hä, wieso haben die sich anderen nicht so gefreut oder warum? So, weil irgendwie offenbar ist das nicht so, offenbar freut man sich nicht, wenn man einen Preis gewinnt.
Aber war das so ein kleiner Ritterschlag für dich? Du hast jetzt, das ist eine Legitimation für, dass du das richtig machst, was du machst?
Nee, die Legitimation oder die, dass ich denke, das ist gut oder so.
Aber was hat dich so freuen lassen? Also nur weil du Tokyo Hotel
geschlagen hast,
sondern es muss ja ausgelöst haben.
Nein, natürlich, es hat die Emotion ausgelöst, dass wir da was richtig machen, ja, und dass es funktioniert und dass so viele Leute in dieser riesen Jury sagen, das ist geil, so, ja, so, und das ist erstmal, aber ich meinte jetzt eher mit, also dass die Legitimation für unsere Arbeit, die nehmen wir jeden Tag, wenn ich jetzt den Podcast betrachte, aus dem, was so unsere Hörerinnen oder Hörer sagen.
Und wenn die Leute dich erkennen, also Fußballer werden ja angesprochen und erkannt und sagen, Mensch, bist du gut drauf und wir gewinnen oder verlieren wir am Wochenende. Wie ist das bei dir? Du bist ja ein inzwischen sehr bekannter, eine Marke, was ich immer wieder gelesen habe, jetzt in der Vorbereitung.
Also, kommt schon vor. Meistens ist es freundlich. Also, dass wir viele so noch aus der Ukraine-Zeit, ich glaube, da hat es so verstärkt angefangen, einfach weil dieser Krieg so präsent war und wir so intensiv berichtet haben, dass die Leute irgendwie mein Gesicht kannten und durch Talkshows natürlich auch und so. Viele wollen dann immer über die Ukraine reden oder wo geht das jetzt hin, wer gewinnt den Krieg, das kannst du jetzt natürlich nicht immer vollumfassend beantworten, ja. Also ich verstehe mir jetzt
vom Rewe
oder in einer Bar oder so, ja. Ich bin dann immer freundlich und so, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich den ganzen Tag dann erzählen muss, was ich alles so krasses erlebt habe.
Ja gut, du sagst, du bist freundlich, aber wenn dir das jetzt 2-3 Mal passiert am Tag, ich meine irgendwann...
Nein, so oft passiert es nicht. Nee.
Also, aber die Leute erkennen dich.
Manche sicherlich, ja.
Kommen wir nochmal zum Kraft des Sports, zum Kraft des Fußballs. Weil ich habe extra nochmal recherchiert, weil ich irgendeine Geschichte aus dem Krieg im Kopf hatte, wo es erst einen Sangeswettstreit gab mit Stille Nacht, also zu Weihnachten, und dann hat ein Schotte einen Ball in die Mitte geworfen und dann wurde auf einem gefrorenen Acker haben die Deutschen gegen die Schotten Fußball gespielt. So, das ist natürlich jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, sehr, sehr schön, sehr menschlich. Ich finde, glaube ich, keine richtige Vokabel. Gibt es solche Situationen? Also gibt es so einen Akt von Menschlichkeit?
Du meinst jetzt, also...
Wenn du unterwegs bist irgendwie. Also
das gibt's immer wieder, ja. Also gerade der Fußball, ich erinnere mich da vor allem so an Szenen Mosul, Raqqa, ja, das waren die umkämpften Städte um ISIS damals. Und wie dann zwischen den Trümmern die Kinder Fußball gespielt haben, ja. Egal in welchem Land, also da erinnere ich mich sehr gut dran. Auch in der Ukraine, wobei es war mehr im Nahen Osten und auch in Afghanistan habe ich das vor Augen, dass so ein Ball irgendwas ja Magisches auslösen kann.
Aber da war es ja so, dass sozusagen die dann in den Schützengräben
genau.
eine Stunde später wieder liegen und ja. versuchen
das Land zu verteidigen ja. oder das gibt es, also dass die, also du meinst jetzt sozusagen, dass die Soldaten selbst oder die Kämpfer selbst, ja, nein, aber ich meinte die Szenen mit den Kindern zum Beispiel, also das ist ja gerade in so bestimmten Kriegsgebieten kannst du ja gar nicht mehr unterscheiden, wo sind Zivilisten, wo sind Soldaten, und dass sich das vermischt und die dann zusammengespielt haben.
Das habe ich gelernt. Ja, das habe ich gelernt.
Ja, das ist das so, und das gibt's immer wieder.
Mhm. Was würdest du sagen, die Kraft des Sports, was hast du mitgenommen, sozusagen jetzt auch journalistisch Fragen stellend, also von klein bis groß, was hat dich so beeindruckt? Was war vielleicht so die erste Begegnung in deiner Reporterkarriere, wo du gesagt hast, boah, da blicke ich jetzt auf, oder ich bin jetzt nervös, besondere Persönlichkeit.
Und du meinst im Sport oder?
Überhaupt. Ja. Also gab es einen Moment, wo selbst Paul Ronsheimer gedacht hat,
ach, ich bin immer mal nervös. Also der erste, ich weiß nicht, ob der vielleicht hier den Experten sagt, der Name war es, Marc Fascher, das war der Trainer von Kickers Emden. Und mit dem habe ich einige Auseinandersetzungen dann immer gehabt, weil er auch nicht so zufrieden war mit der Berichterstattung hin und wieder. Und vor dem hatte ich richtig Respekt, muss ich sagen. Der hatte sowas irgendwie, also so, und der hat dann auch immer so der dachte, war immer auf Maulwurfsuche, ja, wer von seinen Spielern hat jetzt was geleakt?
Die Maulwurf-Affäre.
Maulwurf-Affäre, genau, bei Kickers M.
Ja, da warst du maßgeblich.
Ja, genau. So, sie haben bis heute nicht rausgefunden, wer es war.
Jetzt wäre Zeit.
Ja, nein.
Das kann man jetzt auflösen.
Kann ich nicht machen, der würde wahrscheinlich jetzt, ich weiß ja.
Also, wie ist das her? 30 Jahre?
20.
Ja.
Aber kann ja sein, dass jetzt wieder in Emden lebt oder noch immer lebt, oder so, dann würde er ja noch immer dafür verantwortlich. Und vor allem, es war nicht einer, ne? Also ich meine, du kennst das im Sportjournalismus, wie viele Spieler gerne Informationen teilen.
Ein Bayern-Maulwurf, ich weiß nicht, wie oft es den schon gegeben hat.
Bei Bild vor allem. Ne? Wie hat sich das in deinem Licht eine Frage stellen? Also, weil früher war es doch so, es gab diese, also Lothar Matthäus, ne? Wen gab es noch? Dann kam lange nichts.
Nein, es gab, also die Frage ist ja, mit welchem Medium kommunizierst du und was erhoffst du dir davon? Also das war ja früher, wenn ich das richtig weiß, das waren ja Deals. Ne? Also
wir
haben angerufen, gesagt, so und so, kannst du mir was Neues geben, und dann gab es dafür.
Aber jetzt diese Premium-Maulwürfe, ne?
Ist ein schöner Name.
Haben sich dann die Reporter um die geprügelt? Oder wie hat dann dieser Premium-Maulwurf entschieden, Reporter XY oder Reporter XX bekommt die Information?
Ja, ich glaube, also es war ja damals wie heute, glaube ich, dass die Reporter tatsächlich ganz intensiv oder ein Reporter ganz intensiv einen Verein betreut hat. So.
Stimmt, aber da gibt es ja mittlerweile auch mehrere.
Gibt es,
ne?
auch mehrere, aber es gibt, glaube ich, jetzt auch immer noch einen Hauptreporter, der am nächsten dran ist an den Spielern. Je enger natürlich der Draht zu den Spielern ist, dann kriegst du Informationen, also man muss dir das ja nicht erzählen, wie das funktioniert.
Naja,
also,
aber es hat sich ja schon verändert.
Aber das gibt's immer noch.
Also Intensität.
Also jetzt, und Bayern hatten doch jetzt wieder vor einigen Monaten kam noch alles, jede Verhandlung, jede, also die waren noch nicht raus aus der Tür, dann war schon, es gibt ein Angebot für und
meinst du, das machen dann die Spieler in Absprache mit ihren Beratern oder machen die das eigenständig und erzählen das nicht mal den Beratern?
Ich glaube beides. Da gibt's Spieler, die besprechen das mit ihrem Berater, und da gibt es wahrscheinlich die etwas selbstständiger sind und schon etwas länger im Geschäft, die genau wissen, was ist Plus und Minus bei der Geschichte, was springt für mich dabei raus, jetzt nicht finanziell, sondern einfach inhaltlich, und dann wird das so gemacht. Aber jetzt weiß ich auch, warum ich meiner Recherche oft darauf gestoßen bin, dass du viel lieber die Fragen stellst, als sie zu beantworten. Aber nochmal zurück zu der faszinierenden Persönlichkeit, die du vielleicht, an die du dich erinnerst, oder
ach so, an die ich mich erinnere.
Was war die größte Herausforderung für dich?
Also wenn ich jetzt das größte Interview nehme oder so, was mich am meisten auch sicherlich nervös gemacht hat, war Zelensky wenige Tage nach Kriegsbeginn im Präsidentenpalast, ja. Also du weißt, du sitzt dort irgendwie auf den Stufen und weißt, irgendwie die Russen können jetzt hier eine Rakete hinschicken und da eine. Und da sitzt halt dieser Präsident, ich kannte ihn tatsächlich auch schon vor dem Krieg, aber jetzt nicht besonders intensiv. Und du hast die Möglichkeit, war völlig verrückt, ja, ich meine, die ganze Welt wollte mit ihm ein Interview, aber er kannte mich halt von früher, deswegen waren wir eine der Ersten. Und dann haben wir für den mittlerweile, muss man sagen, legendären TV-Kanal Bild TV, ja, mit einer damals überschaubaren Einschaltquote, dieses weltexklusive Interview live gemacht, irgendwie 3 Tage nach Kriegsbeginn, ja, und die anderen haben den nicht bekommen in den Tagen, ja, weil so, ich kannte ihn halt.
Und dann hast du ihn angerufen, oder?
Ja, also ich kannte einen, der ihn kannte, und dann hat er gesagt, ja, komm halt vorbei und so. Und der hat dann auch schon irgendwie auch Tag später oder Tag vorher, ich weiß nicht mehr, CNN und so gemacht, aber ich war eben der einzige Deutsche, so, ne, der was bekommen hat. Und das war schon, wo du denkst, so, du fragst dich natürlich auch dann, okay, wie lange lebt der Mann jetzt noch, der da gerade neben dir sitzt, ne? Und auch zu erleben, ich hatte vorher aus Afghanistan berichtet, wo Ashraf Ghani mit den ganzen, ne, der damalige Präsident mit den Dollar irgendwie weggeflogen ist und der Zelensky bleibt da sitzen und verteidigt sein Land. Das war etwas, was mich schon extrem beeindruckt hat. Genauso muss ich sagen, auch in diesen Tagen Vitali und Wladimir Klitschko, ne, die gute Freunde mittlerweile sind oder seit vielen Jahren, und da zu erleben, wie die beiden gerade in diesen ersten Wochen gekämpft haben und dann von Haus zu Haus, weil sie auch auf der Liste standen, derjenigen, die dort ermordet werden sollten, das war schon, glaube ich, für mich so, was am meisten im Kopf ist. Also das ist zum Beispiel das Foto, das gucke ich mir gerne an, anders jetzt als dieses Entrückte, wo mir der Smoking irgendwo hin und her fliegt, vom Bambi, dieses auf der Treppe mit Zelensky, das ist tatsächlich bei mir zu Hause.
Was noch fehlt, ist ein Ostfriesenwitz irgendwie, oder streichen wir den?
Ich kenne gar keinen mehr, muss ich sagen. Also, kennst du einen guten?
Ich kenne einen, der ist jetzt aber relativ lang, muss ich sagen.
Okay.
Aber wir werden ihn noch nicht vermissen, glaube ich.
Nee. Immer überraschend bleiben.
So, Paul, es hat viel Spaß gemacht.
Hat mir auch Spaß gemacht. Wer ist der nächste Gast? Weißt du das schon?
Der nächste Gast, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, ja, das ist Fabian Rehse, der Kapitän von Hertha.
Ja, der Name sagt mir was.
Genau, ein sehr spannender Mensch, der sich mit dem Fußball beschäftigt, mit ganz vielen sozialen Themen, Gewalt gegen Frauen und
mich interessiert, an wie viel Reporter er schon Dinge geleakt hat, aber wird er natürlich nicht erzählen, ne?
Ich frage ihn.
Frag ihn mal.
Ja. Ich sage, ich habe von Paul Ronsheimer den Auftrag.
Genau.
Ja, das wird er mir sicherlich
und
sagen.
Und vorher einen Lügendetektor anschließen.
Ja, das machen wir immer.
Immer.
Das ist im Stuhl eingebaut, Paul, das wusstest du nicht. Also jede Frage, die...
Hat eine Heatmap.
Genau, also vielen Dank für deine Zeit. Wir wissen das sehr zu schätzen, weil wir auch wissen, wie viel du unterwegs bist und
sehr
wie viel
gerne.
Du machst. Und dann sehen wir uns heute Abend ja auf jeden Fall wieder. Das war Spielmacher, Fußball von allen Seiten und Menschen von allen Seiten. Wir hatten heute Paul Ronsheimer zu Gast, der über seine Anfänge gesprochen hat als Fußballreporter und über viele andere Dinge auch, gesellschaftlich, sportlich. Und wir haben ihn in ein sportpolitisches Gespräch verwickelt.
Hochpolitisch.
Sport-Politik. Nein, also es hat viel Spaß gemacht. Also hören Sie es unbedingt an, schauen Sie es an, überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank und tschüss aus Berlin.
Das war Spielmacher.
Spielmacher.
360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media mit freundlicher Unterstützung der Podcast-Bande. Neue Folgen alle 2 Wochen donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.